Zwischen aller Freude über wachsende Freiheiten, was dem Urlaub in den unmittelbar bevorstehenden Sommerferien betrifft, und bei allen Ängsten, die seit Auftauchen der Delta-Variante von Covid-19 wieder über uns schwebt, steht die Tourismuswirtschaft und hofft, dass der Sommer mindestens so entspannt wird wie der letzte. Deutschland boomt, da sich viele dann doch für den Urlaub innerhalb der heimischen Grenzen entschieden haben. Die Ziele an Nord- und Ostsee oder in Oberbayern und im Allgäu werden deshalb zusehends knapp. Doch dazwischen liegt noch sehr viel mehr Deutschland mit schöner Landschaft, vielen Freizeitmöglichkeiten und attraktiven Unterkunftschancen. Genau darum geht es diesmal. Deutsches Reiseradio und Podcast 172 über die Sommerträume und Hoffnungen der Grimm-Heimat Nordhessen. Das Reiseradio ist mitten in der Grimmheimat Nordhessen zu Hause. Davon zeugt ja auch mein Buch über die Region, das Lieblingsplätze in reichlicher Zahl vorstellt. Der Link zum Bestellen findet sich neben Zusatzinfos und Fotos auch auf unserer Website deutsches-reiseradio.com. Danke an dieser Stelle auch noch schnell für das kostenfreie Abonnieren von Website und Podcast, den es nicht nur als RSS-Feed auf der Homepage gibt, sondern natürlich auch auf vielen Podcast-Portalen, wie zum Beispiel Spotify, Apple und Google Music, Fire und einigen anderen. Kostet nichts, bringt aber jede Menge. Dankeschön. Die Grimmheimat veranstaltet traditionell ihr Jahrestreffen-Tourismus, diesmal geprägt von großer Freude, denn es konnte als Hybridveranstaltung mit immerhin 110 Gästen vor Ort stattfinden. Vor Ort war das Landgut Walkemühle in Frankenberg an der Eder. Ich durfte dabei sein und jetzt beginnen wir mal mit ein wenig Bilanz, Hoffnung und Prognose. Und trotz vieler gegenteiliger Vermutungen kann sich sogar die touristische Bilanz der Region für 2020 sehen lassen. Klar, im Rahmen der Möglichkeiten, betont Ute Schulte, Geschäftsführerin Regionalmanagement Nordhessen.
Also wir können nur sagen, dass wir vom Deutschlandboom tatsächlich auch gut profitiert haben. Die Region war im Sommer letzten Jahres ausgebucht. Wir können das natürlich nicht im Detail messen, sondern immer nur die statistischen Zahlen sehen. Die waren gut für die Sommermonate. Aber wir können zum Beispiel sagen, wir haben ja unsere 140 Gastgeber, die MeineCard Plus anbieten. Und da können wir sehr gut sehen, wie die gebucht werden. Und wir haben die Karte seit 2013. Und das war der beste Sommer, den wir je hatten in der MeineCard Plus. Die Gäste haben es geliebt, die Gäste sind gekommen, die Gäste haben die Karte auch genossen, sind viel durch die Gegend gefahren, haben die Freizeiteinrichtungen genutzt. Also diese paar Sommermonate, dieses Sommermärchen, was der Tourismus in Deutschland hatte, das Märchen gab es doch in der Grimmheimat, ja.
Nichtsdestotrotz, wenn man auf die Zahlen schaut, gab es ja sehr unterschiedliche Ergebnisse. Regionen, die größere Einbrüche hatten und welche, wie beispielsweise hier im Kreis Waldeck-Frankenberg, war es ja doch wesentlich entspannter. Oder ist das ein falscher Eindruck?
Das ist kein falscher Eindruck, sondern die Regionen, die sich wirklich auf Urlaubsgäste konzentrieren, die sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Wobei, also niemand hat Plus gemacht. Selbst die besten Orte haben kein Plus gemacht im letzten Jahr. Die haben halt ein nicht so großes Minus gemacht. Wer wirklich Schwierigkeiten hatte das ganze Jahr über, sind die Orte und Regionen, die vom Gruppenreisegeschäft leben und die vom Tagungsgeschäft leben. Weil das sind die beiden Segmente im Tourismus, die im ganzen letzten Jahr und jetzt auch bis in den Sommer hinein und auch jetzt noch nicht funktionieren. Also da sind tiefe, tiefe Einbrüche gewesen.
Die Zukunftschancen von ländlichen Regionen, wie sieht das in einer solchen ländlichen Großregion, die ja zwar auch eine Großstadt beinhaltet, denn de facto aus, welche Chancen rechnet sich Nordhessen und die Grimmheimer denn für die Zukunft aus, wenn es um den Tourismus ab vom großen Gedränge sieht?
Wir glauben, dass wir gut aufgestellt sind. Gerade in den letzten Jahren, auch vor Corona, sind viele Investitionen der Betriebe, aber auch der Orte und Regionen in die touristische Infrastruktur geflossen. Es wurde modernisiert, es wurden neue Betriebe eröffnet und auch die Corona-Krise haben viele Betriebe genutzt, um zu renovieren, um sich neu aufzustellen. Und deswegen glauben wir, dass wir auch nachhaltig vom Deutschlandtourismus profitieren werden. Jetzt kommen die Gäste, vielleicht weil sie sagen, ach, an Nordsee, Ostsee und in den Alpen gibt es nichts mehr, jetzt probieren wir mal die Mittelgebirge aus. Eher so Notnagelmarken. das eine oder andere Urlaubserlebnis hier vielleicht anfangs gewesen sein. Aber wir haben im letzten Jahr festgestellt und stellen auch jetzt bei den Gästen fest, wie positiv überrascht die Gäste sind, wenn sie hier sind. Und wir sind sicher, dass wir da auch nachhaltig von profitieren, dass die Gäste wiederkommen und dass die Mund-zu-Mund-Propaganda dann auch uns zukünftig weitere Gäste bescheren wird.
Ist es tatsächlich so, dass auch die Regionen in der Mitte Deutschlands eher dadurch profitiert haben, dass irgendwann mal Ostsee, Nordsee, Alpen, Allgäu dann irgendwann dicht waren?
Das ist unstrittig. Das ist sicherlich eines der Argumente, warum wir hier auch mehr Gäste verzeichnen. Ich glaube aber auch, dass insgesamt ein Trend dahin geht, nicht in die überlaufenden Hotspots zu gehen. Denn die Idee, in einem Ort Urlaub zu machen, in den Alpen, vielleicht in Oberstdorf oder auch in St. Peter-Ording oder sonst wo ich weiß, da ist es richtig voll, selbst wenn ich noch eine Unterkunft bekomme, das behagt nicht jeden. Und jetzt zu sagen, ich entdecke die Natur neu und das ist auch hier in den Mittelgebirgsregionen machbar, ich bin schnell da, ich habe eine kurze Anreise und es ist nicht überlaufen, das ist, glaube ich, für viele Gäste auch mit ein Argument. Also ich glaube, wir müssen uns nicht verstecken als Mittelgebirgsregion. Wir haben vieles zu bieten, wir haben Wasser zu bieten mit unseren Flüssen, mit den Seen, wir haben eine abwechslungsreiche Mittelgebirgslandschaft, wir haben die wunderschönen Fachwerkstädtchen, die Burgen und Schlösser. Ich glaube, dass man hier wirklich einen tollen Urlaub verbringen kann, sowohl wenn man kulturell interessiert ist, aber auch wenn man einfach Natur genießen will. Und darauf kommt es vielen Leuten ja jetzt auch nochmal gerade nach dem Corona-Lockdown an, zu sagen, ich will nicht nur am Strand liegen oder sowas, ich will wirklich Natur mit all meinen Sinnen genießen und wissen, ich bin noch da und das Leben ist wieder schön.
Nun war lange Zeit davon die Rede, dass insbesondere Länder wie Thüringen, wie Hessen, wie vielleicht auch Nordrhein-Westfalen, was jetzt so das Sauerland oder sonst wie betrifft, im Hinblick auf die Infrastruktur noch ein bisschen hinterherhinken. Was hat sich da in der Zwischenzeit getan?
Es ist gerade die letzten 10, 15 Jahre sehr viel in öffentliche Infrastruktur investiert worden. Radwege, Wanderwege, aber auch Bäder, Thermen, die modernisiert worden sind, die jetzt einem Standard entsprechen, wie er einfach angemessen ist, wie er den Gästeerwartungen entspricht. Und gleichzeitig haben wir auch mit dem Land Hessen zusammen sehr viel daran gesetzt, die Betriebe auf den neuesten Stand zu bringen. Da sind Fördergelder geflossen, da sind Anreize geflossen, um den Betrieben zu sagen, ihr müsst euch so aufstellen, wie der Gast es erwartet. Und das tun die Gastgeber auch gerade. Und das ist vor allen Dingen auch das, was spannend ist. Die kleinen Ferienwohnungen tun das. Wo wir immer anfangs gesagt haben, vor 15 Jahren, das sind oft die Möbel noch von der Oma oder das Jugendzimmer von der Tochter, die da in der Ferienwohnung stehen. Die Zeiten sind vorbei. Ferienwohnungen in den Mittelgebirgsregionen und gerade hier in der Grimmheimat Nordhessen haben einen hohen Standard. Die sind stilvoll eingerichtet. Die sind nicht immer modern eingerichtet. Oft stehen wirklich alte Schätzchen, die noch aus Erbgenerationen in der Wohnung gestanden haben, stehen jetzt in Ferienwohnungen und bilden einen ganz besonderen Charme mit einem modernen Komfort, wie der Gast ihn sich erwartet.
Ich wechsle jetzt ein bisschen das Thema und leite gleichzeitig zum Tourismuspreis über, der in diesem Jahr wieder vergeben wurde. Man hätte den Eindruck bekommen können, dass das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, umweltgerechtes Verhalten angesichts der Corona-Krise so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Zu sagen, wir müssen jetzt erstmal überleben und dann reden wir wieder über Umwelt. Wenn ich jetzt gerade auf den Tourismuspreis, der gerade eben verliehen worden ist, schaue, ist dem ja ganz offensichtlich in der Grimmheimat nicht so.
Ich glaube, dass das insgesamt nicht so ist. Das Thema Nachhaltigkeit hat in der Corona-Krise nicht nur bei den Betrieben, sondern vor allen Dingen auch in der Bevölkerung einen ganz anderen Stellenwert erhalten. Das geistert ja schon seit Jahren immer wieder durch die Branche. Die Betriebe müssen sich nachhaltiger aufstellen, die Regionen müssen sich nachhaltiger aufstellen. Und mit der Corona-Pandemie haben viele Betriebe wirklich die Chance genutzt, genau diesen Weg einzuschlagen. Und wir hatten einige Bewerbungen, die in die Richtung gehen. Und ich weiß auch von vielen Betrieben, die das machen. Und wir als Grimmheimat Nordhessen starten jetzt eine Nachhaltigkeitsinitiative, die darin münden soll, eine Strategie für die gesamte Region Nordhessen zu entwickeln, sodass wir ab kommendem Jahr dann tatsächlich nach einer Strategie nachhaltig uns aufstellen können.
Der erste Preis ist ein ganz klares Nachhaltigkeitsthema. Jetzt mal aus dem Blickwinkel der Jury. Was hat die Jury bewogen, zu sagen, genau das, was ein Hotel hier in Frankenberg an der Eder auf die Beine gestellt hat, mit dem ersten Preis auszuzeichnen?
Das, was uns überzeugt hat in der Jury, war, dass das Hotel nicht nur sich alleine betrachtet hat in seinem Bestreben, nachhaltiger sich aufzustellen, sondern dass es die gesamte Region einbezogen hat, über diesen Explorer Pass. Zu sagen, es reicht nicht nur, wenn die Gäste zu uns ins Hotel kommen und die Sonne Frankenberg ist ja ein Hotel, da kann ich 3-4 Tage zu buchen. Da muss ich nicht rausgehen. Da habe ich ein hervorragendes Wellnessangebot. Und die sind schon fast eine Destination in sich. Aber die haben bewusst Wert darauf gelegt zu sagen, wir beziehen die Wahnsinnsnatur, die wir hier haben und das gute touristische Angebot in dieser Natur in unser Nachhaltigkeitsbestreben mit ein. Und die Menschen, die diese Natur genießen wollen und die Freizeiteinrichtungen genießen wollen, das honorieren wir, indem wir jeweils einen Baum pflanzen für jede Tour, für jede Besichtigung.
Die Idee ist so simpel wie einleuchtend und sie hat großen Charme. Letztlich geht es bei Umweltinitiativen auch immer um Menschen, die begeistert mitmachen. Der Sonne Explorer Pass löst genau dies ein. Kostenfreie Ausflugs- und Aktivitätstipps, die man realisieren kann und die sich auf eine App sammeln lassen. Nach der Rückkehr kann man dann an der Hotelrezeption seine gemachten Punkte registrieren und damit dafür sorgen, dass von der Sonne Frankenberg Bäume im Namen der Gäste gepflanzt werden. Aber lassen wir uns doch die Idee genauer erklären von Jasmina Klesser, Marketing, und Gerhard Pohl, Geschäftsführung des Hotels.
Ja, es ist eigentlich wirklich daraus entstanden, dass wir ein Hotel mit Innenstadtlage sind und die wunderschöne Natur um uns herum haben. Und wir haben überlegt, wie können wir einmal die Natur den Gästen präsentieren, sozusagen als Ausgangspunkt für die ganzen Outdoor-Aktivitäten sein, und wie können wir die trotzdem dazu noch belohnen mit was nachhaltig ist. Und so ist die Idee von unserem Mutterkonzern, dem We Move for Climate, also dass wir Bewegung für Bäume, so Pflanzen mit umsetzen. Also tolle Outdoor-Aktivitäten, der Gast kommt dann an die Rezeption, zeigt per App, was er heute geschafft hat, und wir sozusagen stempeln das ab und pflanzen dann für ihn in ausgewählten Projekten dann Bäume.
Das heißt, es steckt wie so oft auch Digitales und eine App dahinter. Wie ist das alles entwickelt worden?
Die App sind wir tatsächlich mit einer großen Outdoor-App in Kooperation gegangen. Wir teilen auch nachher die Urkunden, die der Gast für seine gepflanzten Bäume bekommt, auf sozialen Netzwerken. Also es ist ganz viel Digitales dahinter, weil auch heute, ich sag mal, klar gibt es noch eine schöne Karte, aber die meisten sind ja doch mit dem Handy unterwegs.
Ich versuche mir das jetzt noch mal ganz praktisch vorzustellen. Wenn ich den Pass in Empfang nehme, da sind Informationen drin und dann kann ich anfangen, mir was zusammenzusuchen und mir im Prinzip meinen Tagesplan irgendwie zusammenzupassen.
Also wir haben das tatsächlich nach Themenbereichen sortiert, den Pass, und wirklich alles Insider-Tipps, also nicht so alltägliche, sondern was man hier besonders einmal zum Thema Wandern, zum Thema E-Bike, Fahrradfahren oder auch Outdoor-Klettern, ganz unterschiedliche Themenbereiche. Und da haben wir immer so Highlights rausgesucht und versuchen, die dem Gast dann sozusagen zu zeigen, damit er die selber erleben kann. Und das ist so die Grundidee.
Das ist eigentlich eine blöde Idee, die Hotelgäste zuallererst mal irgendwo anders hinzuschicken, anstatt sie jetzt an die Angebote des eigenen Hauses zu binden. Sind die auch mit drin? Werden die auch mit Bäumen belohnt?
Tatsächlich haben wir 1-2 kleine Angebote im Haus, die auch mit Bäumen belohnt werden, die auch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Das ist der klassische Handtuchwechsel im Hotel. Ich glaube, in Zeiten von Corona hat jeder das Bedürfnis, draußen zu sein, draußen etwas zu erleben. Und natürlich möchten alle auch schön essen gehen und trinken. Das werden sie nach dem vielen Wandern sicherlich auch tun.
Die Region dankt es Ihnen eigentlich, ne?
Ja, also auch die touristischen Anbieter, mit denen wir da kooperieren, das ist ja eine Win-Win-Situation für alle Seiten. Das Thema Krimheimat wird mit aufgenommen, bekommt verschiedene Dinge, die man vielleicht sonst gar nicht so wahrgenommen hat, im Pass dargestellt. Hat als Gast auch das Gefühl, Mensch, ich kann da auch noch was für meine nächste Generation zu beitragen, indem ich Bäume pflanze oder Bäume pflanzen lasse für meine Aktivität.
Das ist ja eigentlich insofern eine tolle Aktion, weil man schon streckenweise den Eindruck hätte bekommen können und auch bekommen hat, dass viele Betriebe und insbesondere ja nun Hotellerie und Gastronomie gesagt haben, wir müssen jetzt erstmal während dieser ganzen Krise überhaupt überleben und für Nachhaltigkeit haben wir keine Zeit oder kein Geld. Das war bei Ihnen im Haus ein bisschen anders.
Ich denke, für kreative Ideen sollte man immer sich die Zeit nehmen, weil die sich langfristig, bin ich mir ganz fest von überzeugt, auch auszahlen. Es kostet ja nichts, über Ideen nachzudenken. Diese Zeit genutzt, und es ist eigentlich relativ simpel, gar nicht mit hohen Kosten verbunden, was wir uns ausgedacht haben. Also
relativ viel Recherchearbeit.
Genau. Hirnschmalz und Überlegungen, aber jetzt nicht mit tatsächlichen Kosten, sondern Engagement, ja.
Und wie ist das Hotel de facto durch die Krise durchgekommen? Ich glaube, es gibt ja nun kaum jemanden, der nicht irgendwo Federn gelassen hat.
Also die letzten 7 Monate waren schon sehr, sehr harte Monate für uns und speziell für unsere Mitarbeiter. Natürlich hatten wir auch Kurzarbeit und sind ganz glücklich jetzt wieder seit Juni, haben wir die Chance genutzt, nach und nach zu öffnen und sehen schon an den Vorbuchungen, dass Juli, August eine ganz klare Erholung vorhanden ist. Wir hoffen einfach, dass vielleicht noch für die Innenbereiche die Testpflicht irgendwann fällt. Das ist häufig nochmal eine Hemmschwelle für Gäste von außen, die in der Außengastronomie essen und dann regnet es plötzlich und jetzt dürfen sie nicht rein, weil sie keinen Test haben. Das ist manchmal eine Herausforderung, aber ansonsten merken wir, Geschäft zieht an.
Der Wunsch für den Rest der Saison, den Rest des Jahres und vielleicht auch angesichts der Krise noch so über die Jahreswende raus.
Glückliche Gäste und Mitarbeiter und wirklich die Freude, dass wir das, was wir machen, nachhaltig, langfristig machen können und dürfen einfach. Es ist wirklich einfach nur die Freude, überhaupt jetzt wieder arbeiten zu können und die Mitarbeiter wieder zu sehen. Da sind Familien dahinter, dass die wieder in Arbeit sind. Das ist eigentlich die größte Freude, die ich habe, dass es einfach wieder nach vorne geht.
Und Wertschätzung für die Anerkennung im Tourismus und insbesondere halt in Hotellerie und Gastronomie ist, glaube ich, auch wichtig.
Ja, damit die Hotellerie, Gastronomie einen anderen Stellenwert bekommt. Vielleicht haben das jetzt viele gemerkt, wenn 7 Monate lang kein Restaurant auf hat. Vielleicht tut sich da auch noch was langfristig. Das ist so der große Wunsch.
In anderen europäischen Ländern hat die Gastronomie und Hotellerie einen höheren Stellenwert, wenn man Österreich anschaut, vielleicht auch Spanien. Also wir sind hier schon sehr vergessen worden.
Das heißt, es schwingt da auch eine ganze Menge Frust mit aus den Entscheidungen für groß angekündigte Hilfen auf Überbrückungsgelder, auf die viele Betriebe 2 Monate, 3 Monate, 4 Monate gewartet haben und es stand ins Wasser bis zum Hals.
Ich gucke jetzt lieber nach vorne. Das ist tatsächlich so. Ich kann jetzt was, wie, wo, sondern wir sagen, es ist geholfen worden. Ob das jetzt ausreichend ist, ist eine Entscheidung gefallen politisch. Was nützt es jetzt, nach hinten zu schauen? Lieber nach vorne. Ich habe auch mit vielen Kollegen Kontakt. Es ist schon eine sehr schwierige Zeit, auch dass der Fachkräftemangel sich wahrscheinlich in unserer Branche noch verstärken wird, weil nicht nur einmal die wirtschaftlichen Aspekte, sondern auch, dass wir gar keine Mitarbeiter haben, die das, was wir uns ausdenken, umsetzen können. Viele sind in andere Branchen gewechselt. Wir müssen einfach unser Image wieder aufpolieren, zeigen, Mensch, wir sind was Essentielles, unsere Branche, damit die Leute wieder Spaß haben und die Wertschätzung, der Stellenwert der Branche einfach gestärkt wird.
Funktioniert das auch bei der Spitzengastronomie? Ich sage jetzt mal Philipp Soldan als Restaurant.
Ja, tatsächlich. Philipp Soldan ist wirklich vielleicht auch so ein besonderes Unikat, weil wir mit Erik Arnecke einen einmal naturverbundenen Sternekoch haben, der aus einfachen Produkten tolle Gerichte kreiert. Und wir merken an der Auslastung jetzt schon, seit wir aufgemacht haben, die Leute lieben das. Er passt einfach perfekt hierhin. Das ist so von seiner Mentalität. Es ist authentisch. Er ist einfach, er braucht sich nicht verstellen. Er ist so, wie er ist. Und das kann er bei uns einfach leben.
Kann man nur noch hinzufügen. Leute, ihr habt lange sparen müssen. Jetzt könnt euch mal einen schicken Restaurantbesuch, auch wenn es mal etwas teurer ist, und zeigt damit die Wertschätzung für Hotellerie und Gastronomie. Das im Übrigen egal wo. Hauptsache das. Verliehen wurde diesmal auch ein Publikumspreis per öffentlicher Online-Abstimmung. Hier hatte ein Angebot die Nase vorn, das eindeutig zeigt, was unser neues Freizeitvergnügen ist. Wandern mit Spaß, Vergnügen und entsprechenden Angeboten an der Strecke. Der Kunigundenpfad rund um Kaufungen östlich von Kassel hat hier abgeräumt und damit auch die Bewegung in frischer Luft. Frage an Ute Schulte, verwunderlich?
Der ist nachvollziehbar. Also Wandern ist seit Jahren schon ein Trend und hat nochmal in der Corona-Zeit, die Leute wollten raus. Und das Einzige, wo man rausgehen konnte, war wirklich Wandern und Radfahren, Wandern insbesondere. Und deswegen ist der Publikumspreis für den Kunigundenpfad wirklich nachvollziehbar. Er erschließt die Region und er verbindet es mit einem kulturhistorischen Aspekt. Und das macht es auch nochmal spannend, zu sagen, ich bin nicht nur in der Natur unterwegs, sondern ich erfahre auch noch was und das auf eine Art und Weise, die nicht aufdringlich ist, die auch nicht zu verkopft ist, sondern die einfach in meinem natürlichen Bestreben unterwegs zu sein, mich noch ein bisschen informiert.
Und der Pfad bewegt sich in zwei Größenordnungen, die durchaus jetzt auch nicht das goldene Sportabzeichen voraussetzt, um ihn abzulaufen.
Genau, das ist machbar mit, ich glaube, 8,5 und um die 14 Kilometer, die man jeweils laufen kann, also zwei Touren. Und das schaffen auch Ungeübte, die einfach mal wieder anfangen wollen zu wandern und sagen, ich gehe jetzt mal heute los. Da sind die 8,5 Kilometer, das schafft man in 2 Stunden. Und aber natürlich läuft man keine 2 Stunden, weil man kehrt hier auch noch mal ein zwischendurch. Das ist ja der Sinn der Sache, das macht ja das, was Spaß macht am Wandern, zwischendurch einzukehren. Und da ist der Kunigundenpfad auch besonders. Er hat explizit darauf geachtet in der Planung, die Gastronomiebetriebe in der Region mit einzubeziehen, damit auch Wertschöpfung entstehen kann. Und die Gäste aber auch einen Mehrwert haben und einkehren können.
Stichwort Digitalisierung. Jeder von uns hat in irgendeiner Form digitale Fortschritte im letzten Jahr machen müssen, gemacht. Wie wirkt sich das auf den Tourismus aus in einer Region, wo es vor Jahren noch hieß, wir müssen die Leute erstmal davon überzeugen, dass es wichtig ist, vielleicht eine Homepage zu haben oder sich vielleicht auch in den Buchungsmöglichkeiten unseres eigenen Portals irgendwie zu registrieren?
Das wirkt sich aus, indem jetzt mehr auf die Qualität der Daten geachtet wird. Viele Betriebe sind im Social Media unterwegs, haben ihre eigenen Facebook-Seiten und Instagram-Seiten mittlerweile. Die Webseiten sind up to date. Online-Buchung ist bei vielen Betrieben kein Thema mehr, das macht man selbstverständlich. Aber jetzt geht es darum, wirklich zu gucken, wie habe ich denn meine Daten so aufbereitet, dass der Gast sie auch findet. Und wir wissen, dass der Gast eben nicht die Seite des Hotels aufruft, sondern der Gast googelt. Und er muss in den ersten Treffern das finden, was ihn interessiert. Und es ist Aufgabe des Betriebs und der Region, die Daten so bereitzustellen, dass die Suchmaschinen, das Chatbots, das Sprachassistenten diese Daten finden. Und dieses Thema Open Data, was dahinter steckt, das ist das, wo sich immer mehr Leute bei uns in der Region mit beschäftigen, auch immer mehr Betriebe mit beschäftigen. Und das macht mich zuversichtlich, dass wir auch eine bessere Sichtbarkeit im Web haben werden, als wir jetzt schon haben. Und allein dadurch auch präsenter sind beim Gast.
Nun war vor Jahren auch durchaus schon von Overtourism die Rede. Da war jetzt sicherlich die Krimheimat in dem Sinne nicht so sehr betroffen. Nichtsdestotrotz gibt es in Kassel so etwas wie ein Gästeleitsystem. Was steckt denn da dahinter?
Also erstmal grundsätzlich, Overtourism ist an manchen Orten schon ein Thema. Sonntags am Edersee zu den Wasserspielen im Bergpark oder in Willingen am Wochenende, ja. Da ist schon Overtourism durchaus ein Thema, aber in weiten Teilen der Krimheimat nicht. Wir beschäftigen uns für die Stadt Kassel, aber dann auch für die gesamte Region mit dem Thema eines digitalen Gästeleitsystems. Da geht es nicht so sehr darum, die Besucherströme zu lenken, sondern dem Besucher, der kommt, ein optimales Erlebnis zu bieten. Zu sagen, wenn du jetzt in Kassel bist und du kommst am Bahnhof Wilhelmshöhe an oder du kommst mit dem Auto an und parkst in der Friedrichsgarage, was sind die nächsten Punkte, die du jetzt ansteuern solltest? Was ist das, was jetzt für dich interessant sein könnte? Sag uns, was dich interessiert und wir sagen dir, wie du das hier in Kassel erleben kannst und wie du in kürzester Zeit dorthin kommen kannst und dann auch dein Ticket direkt buchen kannst über eine App und im Zweifelsfall natürlich, wenn es mal voll ist, auch zu sagen, derzeit vielleicht nicht in die Grimmwelt gehen, wart noch mal 2 Stunden, vielleicht besuchst du zwischendurch mal die neue Galerie oder gehst im vorderen Westen einen Kaffee trinken, weil da gibt es eine wunderbare Meile, wo man es sehr schön genießen kann.
Der Wunsch für den Sommer 21?
Dass er möglichst lange dauert. Bis November, bis Ende November idealerweise. Das wäre wunderschön. Also ich glaube, er lässt sich gut an, die Buchungszahlen sind gut und ich muss da auch mal ganz klar sagen, ein Stück weit hoffen wir auch vom Klimawandel zu profitieren. Wir wissen, dass der Herbst immer noch schöne Tage bietet und dass wir bis in den November hinein gute Outdoor-, aber auch Indoor-Angebote bieten können. Und es wäre schön, wenn die Gäste das auch nutzen und nicht nur in den Sommerferien kommen, sondern noch weit bis in den Herbst hinein, damit wir unsere Zahlen aus dem letzten Jahr kompensieren können und aus dem Frühjahr.
Darauf ein Wort und eine Grimm-Kugel. Diese wundervolle Schokoladenkreation und ihre Erfinder wurden nämlich ebenfalls mit einem 2. Platz ausgezeichnet. Gleichzeitig beweisen die KreateurInnen Dr. Andrea Linnebach-Wagner und Günter Kosek, dass die Grimm-Brüder bereits während der Arbeit an den Kinder- und Hausmärchen um 1812 von diesen Kugeln naschten. Die berühmt gewordene Mozartkugel entstand erst im Jahr 1890-91 zur Erinnerung an Mozarts 100. Todestag. Neben der Aalenwurst gibt es jetzt also auch eine süße Köstlichkeit mit Heimat Nordhessen. Noch ein Grund, im Sommer mal gen Kassel und Umgebung aufzubrechen. Und der Sommer, wir haben es ja von Ute Schulte gehört, dauert dieses Jahr bis Ende November.